NDR Info. Themen des Tages.
So klang Otis Reddings Klassiker Respect aus der Kehle von Aretha Franklin. Wie die Coverversion des Heeresmusikchors klingt, werden wir heute Abend beim großen Zapfenstreich hören. Der Song steht auf der Playlist des scheidenden und dort dann geehrten Kanzlers Olaf Scholz, der Respekt immer wieder als wichtige Kategorie seiner Politik unterstrich. Heute räumte er sein Büro auf und aus und morgen übergibt er es an Friedrich Merz, den er zuvor als Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion auch mitwählen soll. Die Woche des Wechsels in Berlin, ein Thema des Tages bei NDR Info. Mein Name ist Markus Schubert. Guten Abend. Wir ziehen außerdem eine Bilanz der scheidenden Regierung, blicken auf die Klage der AfD gegen ihre Einstufung als gesichert rechtsextremistisch und fragen, was Israel nach dem Krieg mit dem Gazastreifen vorhat. Jetzt erst einmal eine Gefahrenmeldung für die A20. Achtung, Kinder auf der A20 Rostock-Kreuz-Uckermark. Zwischen Tessin und Bad Sülze sind Kinder am Geländer einer Brücke. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen auf der A20 zwischen Tessin und Bad Sülze. Boarding completed. In der neuen Bundesregierung haben jetzt auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ihre Plätze eingenommen. Auffallend jung, auffallend weiblich, auffallend ostdeutsch. So sieht Lars Klingbeils Regierungsmannschaft aus. Am Mittag wurde der schon viel analysierte Koalitionsvertrag formell unterschrieben. Morgen steht also die Wahl von Friedrich Merz zum Kanzler an. Den Tag in Berlin fasst Hans-Joachim Viehweger zusammen.
Es ist ein spektakuläres Gebäude, in das Union und SPD zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrags geladen haben. In einem 78 Meter hohen Gittergerüst befand sich bis vor 30 Jahren ein großer Gasspeicher. Heute wird auf dem Gelände unter anderem an energieeffizientem Bauen geforscht. An diese Historie knüpft CDU-Chef Friedrich Merz an.
Was könnte besser Ausdruck verleihen, auch der Absicht unseres Koalitionsvertrag ist auf dem Fundament einer erfolgreichen Industrienation, die Zukunft zu gestalten mit modernster Technologie und mit vielen Menschen, die daran interessiert sind, die Zukunft unseres Landes zu gestalten.
So spektakulär wie das Gebäude ist die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags nicht. Während die einstigen Ampelpartner ihren Koalitionsvertrag mit den Worten "mehr Fortschritt wagen" überschrieben, heißt es bei Union und SPD jetzt schlicht Verantwortung für Deutschland. Statt großem Pathos lautet das Motto des Tages eher ran an die Arbeit.
Wir gehen jetzt gemeinsam mit großer Zuversicht, aber auch mit großer Ernsthaftigkeit an die Arbeit.
Deutschland mit Reformen und Investitionen nach vorne bringen und international ein verlässlicher Partner sein. Themen, die im Einklang mit Merz auch SPD-Chef Lars Klingbeil betont.
Unsere Welt sortiert sich neu und es liegt jetzt an uns, dann der kommenden Regierung, ob Deutschland diese neue Weltordnung mitgestaltet, die Umbrüche gestaltet oder ob wir zugucken und am Ende vielleicht sogar gestaltet werden.
Es fällt auf, wie sehr Klingbeil die Bedeutung der Wirtschaftspolitik für die neue Koalition hervorhebt. Wirtschaftliche Stärke müsse Priorität haben. Geld allein löse aber keine Probleme, sagt der designierte Vizekanzler und Finanzminister. Es komme vielmehr auf eine neue Mentalität an.
Deutschland braucht weniger Verwalter und mehr Möglichmacher. Das muss auch das Motto dieser Regierung sein.
Klar ist, es wird nicht nur auf Inhalte, sondern auch auf das Miteinander der künftigen Koalitionäre ankommen, nach den Konflikten innerhalb der Ampel. Jetzt ist Teamplay gefragt, betonen die künftigen Partner, so auch der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
Dieser Koalitionsvertrag und auch das Klima der Zusammenarbeit und meine Überzeugung noch alle handelnden Personen, die ich erlebt habe, haben die Power, haben die Kraft, unserer Demokratie ein neues Kapitel, ein starkes Kapitel zu geben.
Noch vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags hatte die SPD-Spitze ihre künftigen Minister präsentiert. Den Vorschlag dazu hat Lars Klingbeil gemacht. Die Co-Vorsitzende Saskia Esken stellt sich dahinter.
Es ist uns besonders wichtig, eine gute Repräsentanz der unterschiedlichen Generationen und Biografien, natürlich von Frauen und Männern, von Ost und West und von Menschen mit Migrationsgeschichte zu ermöglichen.
Esken selbst ist nicht mit dabei, ebenso wenig wie fast alle bisherigen SPD-Minister. Lediglich Verteidigungsminister Boris Pistorius kann sein Amt behalten. Der scheidende Ostbeauftragte der Regierung, Carsten Schneider, wird Umweltminister. Einen wichtigen Posten übernimmt die bisherige Bundestagspräsidentin Bärbel Baas als neue Arbeits- und Sozialministerin. Sie folgt auf Hubertus Heil, der gerne Fraktionschef geworden wäre. Diese Aufgabe aber soll der bisherige SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch übernehmen. Sein Pendant in der Unionsfraktion wird Jens Spahn sein.
NDR Info. Die Meinung.
Die Tinte ist trocken unter dem Koalitionsvertrag, die Tränen derer getrocknet, für die es ein Tag des Abschieds von der Macht ist. Das neue Team der Regierung Merz-Klingbeil ist startklar. Der Kommentar von Eva Ellermann.
Ab Tag 1 will die neue Bundesregierung liefern. Diese Regierung sagt von sich selbst, sie muss erfolgreich sein. Das stimmt. Sie muss zeigen, dass die Politik Probleme lösen kann, dass sie ihre Versprechungen hält. Sonst werden die Ränder noch stärker. Die größte Oppositionspartei im Bundestag, die AfD, hat der Verfassungsschutz gerade als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Wegregieren will sie der künftige Innenminister Dobrindt. Dass das gelingt, liegt in der Verantwortung der schwarz-roten Koalition. Verantwortung für Deutschland heißt aber auch, Probleme wirklich anzugehen. Krankenversicherung, Rente, Pflege, bezahlbarer Wohnraum, genug Lehrerinnen und Kita-Plätze, die Ärzteversorgung auf dem Land. Das alles sind Alltagssorgen, die endlich angepackt werden müssen. Da geht's um das Fundament unserer Gesellschaft. Für einen regierungsunerfahrenen Kanzler ist das eine große Herausforderung, mit einer neuen Truppe, die Chance und Risiko in sich trägt. 8 Frauen, 10 Männer, mächtige Parteichefs, junge Aufsteigerinnen, gewiefte Strategen, Seiteneinsteiger und Politikneulinge. Eine Chance kann der Blick von außen sein, aber wenn es schnell gehen soll, ist es gut, sein Handwerk zu verstehen. Und schnell soll es ja gehen. Bis zum Sommer will Merz eine bessere Stimmung im Land haben. Deshalb muss er jetzt liefern. Union und SPD müssen machen. Daran wird die Regierung Merz jetzt gemessen, ab Tag 1.
Die Meinung von Eva Ellermann in den NDR-Info-Themen des Tages. Papier ist geduldig und das gilt auch für die vielen Seiten Papier, auf denen Koalitionsverträge gedruckt werden. Seit heute ist ein neuer in Kraft und will abgearbeitet werden. Für die Bertelsmann-Stiftung haben 2 Forscher ausgewertet, ob die nun wirklich scheidende Regierung aus SPD und Grünen und lange Zeit auch der FDP ihre eigenen Vorhaben verwirklicht hat. Und darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Robert Fehrkamp gesprochen, Mitautor der Studie und auch Gastprofessor am Zentrum für Demokratieforschung an der Leuphana-Universität Lüneburg. In welchem Maße haben die 3 Regierungsparteien nach 2021 ihre Versprechungen und ihre Planungen auch verwirklicht?
Naja, die Ampel hat ja einen relativ schlechten Ruf, das muss man sagen. Und sie hat natürlich auch viel dafür getan, dass sie einen schlechten Ruf hat. Sie hat viel gestritten. Aber das Erstaunliche ist, wenn man etwas genauer mal hinter die Kulissen schaut, hat diese Regierung zumindest über lange Zeit erstaunlich gut funktioniert. Sie hat es immerhin geschafft, 52%, also etwas mehr als die Hälfte ihrer Versprechen umzusetzen. Und sie hatte eine relativ gute Halbzeitbilanz. Also das meiste davon hatte sie in ihrer ersten Halbzeit umgesetzt. Die zweite war dann insgesamt deutlich magerer. Aber alles in allem kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Ampel eben mehr war als eine nicht erfolgreiche Streitkoalition. Ja, sie hat gestritten, aber sie hat trotz ihres Streits auch sehr, sehr viel umgesetzt, sodass sie unterm Strich durchaus auch als eine Reformkoalition zu bezeichnen ist.
Sie haben auch verglichen, was ergibt sich denn, wenn man die gleiche Analyse mit der letzten schwarz-roten Regierung unter Angela Merkel anstellt. Hatte die geliefert und ihren Plan erfüllt?
Ja, das ist ganz interessant, weil das hängt so ein bisschen von dem Kriterium des Vergleichs ab. Also prozentual haben die beiden vorgängergroßen Koalitionen unter Bundeskanzlerin Merkel prozentual haben die von ihren Versprechen mehr umgesetzt. Die haben ja ihre Legislaturperiode auch jeweils beendet und haben dann etwa knapp 80% von dem, was sie versprochen hatten, tatsächlich umgesetzt. Aber, und das ist ganz wichtig für den Vergleich, um den Vergleich auch fair zu machen, sie haben sich auch deutlich weniger vorgenommen als die Ampel. Also die Ampel hat mit ihren 450 Regierungsvorhaben, die sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, eben ein enorm hohes Anspruchsniveau sich selbst auch gesetzt. Das hat sie nicht ganz erreicht. Aber wenn Sie das in absoluten Regierungsvorhaben rechnen, die tatsächlich umgesetzt worden sind, dann hat die Ampel in ihren 3 Jahren sogar etwas mehr umgesetzt als die Merkel-Regierung in 4 Jahren davor und sogar sehr viel mehr als die Regierung von 2013 bis 2017, also die zweite große Koalition von Frau Merkel. Also je nachdem, welchen Vergleichsmaßstab Sie da anlegen, prozentual oder in absoluten Regierungsvorhaben, sieht eben die Ampelbilanz gar nicht so schlecht aus.
Täuschen sich dann die Wählerinnen und Wähler, die den Eindruck einer gescheiterten Regierung haben? Oder haben Medien die Erfolge kleingeredet und geschrieben? Oder standen sich die Parteien dieser Nicht-Wunsch-Koalition selbst im Wege?
Ja, ich glaube, das Letzte ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Parteien der Ampel standen sich wirklich zu häufig selbst im Weg. Die FDP hat, nachdem ihre Umfragewerte schon im Jahr 2022 relativ schlecht geworden sind, die FDP ist so ein bisschen in die innere Opposition dieser Regierung gegangen. Und das haben wir in unseren Studien immer wieder festgestellt. Das akzeptieren die allermeisten Menschen nicht. Und deshalb finde ich, ist das auch eine ganz wichtige Lehre für die neue Regierung. Also wenn man in eine Koalition reingeht, dann muss man auch zu ihr stehen.
Was sagt uns der Start des neuen Regierungsbündnisses? Ist Koalitionskrach programmiert, auch im Vertrag, wegen bewusster Unschärfen, wegen Offenhalten mit Wir-wollen-Formulierungen und mit Finanzierungsvorbehalten?
Ja, ich meine, man muss der neuen Regierung, denke ich, jetzt eine faire Chance geben. Und letztlich hängt es dann von der gemeinsamen Zusammenarbeit und von dem gemeinsamen Handeln ab. Wenn man in den Koalitionsvertrag reinguckt, dann bin ich nicht sonderlich optimistisch. Es ist sozusagen relativ wenig, vergleichsweise wenig, konkret wirklich vereinbart. Es sind sehr viele Dinge drin, die nicht ausverhandelt worden sind, über die ja auch schon im Vorfeld jetzt wieder gestritten wurde. Nehmen Sie das Thema Mindestlohn, nehmen Sie das Thema Steuerpolitik. Also da kommen eine Menge noch offener Diskussionen auf die neue Koalition zu, was aber nicht heißen muss, dass sie das nicht schafft, dass sie das nicht bewältigt. Aber wenn ich jetzt rein formal auf die Voraussetzungen aus dem Koalitionsvertrag gucke, dann wird das ein ähnlich schweres Geschäft werden wie in der Ampel.
Professor Fehrkamp, wie funktionieren Koalitionen denn wohl besser, wenn sie möglichst viel gemeinsame Projekte angehen, hinter denen auch immer alle Partner stehen, oder indem man sich wechselseitig Projekte zugesteht, die einzelnen Parteien wichtig sind und die die anderen dann eben mittragen, selbst wenn man vielleicht andere Prioritäten oder sogar andere Auffassungen hat?
Ja, ich glaube, man muss im Prinzip alle 3 Dinge tun. Man muss natürlich auch weiterhin klar machen, dass es unterschiedliche Parteien sind mit eigenen und unterschiedlichen Programmen. Aber ganz wichtig ist, finde ich, und das zeigt ein bisschen auch die internationale Erfahrung mit Koalitionsmanagement in doch polarisierten Mehrparteienkoalitionen, wichtig ist, dass sie sich auf ein paar wichtige gemeinsame Themen einigen, die auch kommunizieren. Wir nennen das gerne gemeinsame Missionen entwickeln, für die sie dann auch wirklich als Koalition gemeinsam stehen. Und dass sie sich darüber hinaus natürlich auch auf den jeweils ureigenen Feldern, für die die Parteien im Einzelnen dann stehen, dass sie sich da auch Erfolge gönnen und nicht mit Missgunst dann darauf schauen, wenn mal eine Partei in den Umfragen etwas besser dasteht als die andere. Am Ende des Tages wird eine Regierung insgesamt bewertet und nicht nach einzelnen Parteien. Das hat sich immer wieder gezeigt und diese Lehre sollte die neue Koalition wirklich ziehen. Gutes Regieren ist sowohl in einer Einparteienregierung als auch in einer Mehrparteienkoalition möglich, hängt immer von den konkreten Umständen und letztlich auch vom politischen Willen der Akteure ab.
Der Politikwissenschaftler Professor Robert Fehrkamp. Die AfD beschreitet erneut den Rechtsweg gegen den Verfassungsschutz. Wie schon nach der Einstufung der Partei als Verdachtsfall und damit als Beobachtungsobjekt muss nun wieder das Verwaltungsgericht Köln entscheiden, ob das Vorgehen des Bundesamts für Verfassungsschutz rechtens ist. Am Freitag hatten die Verfassungsschützer mitgeteilt, dass die gesamte AfD neu und nun als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Heute wurde von der AfD ein entsprechendes Klageschreiben eingereicht, zugleich ein Eilantrag. Darüber habe ich mit dem Staatsrechtler Professor Alexander Thiele von der Business and Law School Berlin gesprochen. Kann man aus dem juristischen Verlauf nach der ersten Klage gegen die Einstufung als Verdachtsfall Schlüsse für das anstehende Verfahren ziehen und auch Erfolgsaussichten für die Klage ableiten oder begeben wir uns da auf einen ganz neuen Weg?
Na, der Maßstab ist natürlich jetzt ein anderer. Es geht jetzt nicht mehr darum, jemanden als Verdachtsfall, also die AfD als Verdachtsfall einzuordnen, sondern tatsächlich als gesichert rechtsextrem. Dafür braucht man natürlich möglicherweise mehr Belege. Die hat das Verfassungsschutzamt jetzt geliefert in diesem 1100-seitigen Gutachten. Der Auffassung des Amtes nach reicht das aus, aber ob das tatsächlich so ist, das müssen jetzt dann wirklich die Gerichte entscheiden.
Wird das Gericht das Gutachten einsehen können im Zuge des Verfahrens und dann womöglich auch die Anwälte der AfD?
Ja, sowohl das Gericht als auch die Anwälte der AfD erhalten dann dieses Gutachten, jedenfalls soweit nicht möglicherweise besondere Gründe dafür sprechen, Teile davon vielleicht nicht herauszugeben, wo es um besonderen Schutz geht, von Einzelpersonen möglicherweise, von V-Leuten unter Umständen. Aber im Kern wird das dann natürlich offen gelegt. Das heißt, alle Beteiligten, alle Prozessbeteiligten haben dann Einblick in dieses Gutachten.
Was spräche dafür bei einem Vorgehen des Verfassungsschutzes, das ja diese Demokratie sichern soll und darüber soll ja auch kommuniziert werden können unter uns Wählerinnen und Wählern und Staatsbürgern? Was spräche dafür und was dagegen, das Gutachten zumindest in Teilen auch der Öffentlichkeit zu präsentieren?
Ja, aus meiner Sicht spreche vieles dafür. Also es gibt natürlich Gründe, warum der Verfassungsschutz erstmal das nicht tut. Ich habe es angedeutet, da sind möglicherweise Informationen auf Personen drin, die vielleicht nicht öffentlich werden dürfen und so weiter. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, jedenfalls dieses Gutachten in Teilen oder auch sogar das ganze Gutachten zu veröffentlichen. Und ich glaube, es spreche viel dafür, um genau das zu verhindern, dass nämlich der Eindruck entsteht, dass hier irgendwie was im Geheimen passiert, sich einfach nur sichergestellt werden soll, dass man eine Partei irgendwie los wird, mit der nicht diskutieren muss. Um solchen Mythen zu begegnen, wäre es, glaube ich, sinnvoll, wenn der neue Bundesinnenminister, ab morgen werden wir ja wahrscheinlich einen neuen haben, dann möglichst zügig Teile oder das ganze Gutachten veröffentlicht.
Die AfD hat heute die Klage eingereicht, noch einen Eilantrag dazu. Von welchem Zeithorizont reden wir jetzt? Wie lange wird unklar sein, ob die Einstufung zulässig war und was ist so lange dann mit dem Umgang des Verfassungsschutzes mit der AfD und ihren Mitgliedern?
Also bei dem Eilverfahren kann es theoretisch sehr schnell gehen. Rein theoretisch könnte das innerhalb von Tagen passieren, dass das Gericht entscheidet, dass das Verfassungsschutzamt vorläufig diese Einstufung nicht mehr vornehmen darf, auch in der Öffentlichkeit nicht. Ich glaube nicht, dass die Erfolgsaussichten für diesen Eilantrag sonderlich groß sind. Aber man weiß es natürlich jetzt ganz genau nie. Ich kenne ja das Gutachten des Verfassungsschutzes auch nicht, aber ich glaube nicht, dass das dazu kommen wird. Das heißt, entscheidend wird es in der Hauptsache sein. Und bei der Hauptsache reden wir tatsächlich von einer sehr gründlichen Prüfung. Und wir haben das schon bei dem Verdachtsfall gesehen. Das dauert dann schon seine Zeit, richtigerweise. Und wenn wir die mehreren Instanzen dazu nehmen, die es ja dann gibt, dann reden wir von mehreren Jahren, bis endgültig feststeht, ob diese Einstufung rechtmäßig war oder nicht.
Und könnte man, denn darüber wird jetzt auch diskutiert, in Landesregierungen vor allem, könnte man etwa disziplinarrechtlich gegen AfD-Mitglieder in Verwaltung, Polizei, Schuldienst vorgehen, solange diese Klage anhängig ist?
Ja, das könnte man allerdings nicht gestützt darauf allein, dass dieser Verdachtsfall, dass diese gesicherte rechtsextreme Einstufung des Verfassungsschutzamtes da sind. Aber das ist ein Indiz dafür, dass eventuell die Verfassungstreue fehlt bei einzelnen Staatsbediensteten. Und damit kann das ein Anlass sein, ein Disziplinarverfahren einzuleiten mit offenem Ausgang. Da müssen auf jeden Fall noch weitere Dinge dazukommen. Aber es wird dadurch ein bisschen, in Anführungsstrichen, einfacher, die Verfassungstreue bzw. das Fehlen derselben nachzuweisen. Aber es braucht in jedem Fall noch weitere Aspekte. Allein die Mitgliedschaft in der AfD beispielsweise reicht definitiv nicht aus. Aber das Gutachten und die Einstufung stützt zumindest im Anfangsverdacht, wenn man so will, für die fehlende Verfassungstreue.
Professor Thiele, wie hängen diese Verwaltungsgerichtsentscheidungen und ein möglicher Verbotsantrag und dann ein Verfahren in Karlsruhe zusammen? Würde dieser Antrag fundierter, wenn die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch bestätigt würde?
Nein, formal ändert sich da gar nichts. Das sind zwei unterschiedliche Verfahren mit zwei unterschiedlichen Maßstäben, die aber auf die gleichen Sachverhalte rekurrieren. Das heißt, die gesammelten Materialien, die in diesen Gutachten vorhanden sind, diese 1100 Seiten, von denen wir immer sprechen, bestehen ja zum großen Teil nicht aus irgendwie komplexen Rechtstexten, sondern sind tatsächlich eine Ansammlung von Einzeläußerungen, Meinungen, Tweets, Videos und so weiter, mit denen dann insgesamt die Verfassungsfeindlichkeit belegt wird. Und genau diese Tatsachengrundlage würde auch in einem Verbotsverfahren genutzt. Nur würden möglicherweise die 8 Richterinnen und Richter in Karlsruhe, die dafür zuständig sind, andere Schlüsse ziehen, aufgrund des etwas gesteigerten Maßstabs, die man für ein Verbot braucht. Aber insofern sind beide Verfahren voneinander zu unterscheiden und von dem einen kann nicht aufs andere geschlossen werden.
Aber die AfD gewinnt vermutlich schon dadurch Zeit, dass man mit einem Verbotsantrag gegen die AfD, wenn es eine Mehrheit dafür gäbe, aus politischen Gründen mindestens so lange warten wird, bis am Ende das OVG Münster oder diesmal vielleicht sogar das Bundesverwaltungsgericht in dieser Sache Verfassungsschutz entschieden hat.
Oder sogar das Bundesverfassungsgericht. Denn gegen das bundesverwaltungsgerichtliche Urteil könnte man dann auch in diesem Einstufungsverfahren tatsächlich dann nach Karlsruhe sogar gehen. Ja, wenn man das will politisch und damit quasi sich, ich sag mal, um die Entscheidung drücken will, ob man ein Verbotsverfahren will, indem man sagt, ich lasse jetzt mal die Gerichte entscheiden, dann kann die AfD sicher sein, dass sie die nächsten 4 bis 5 Jahre Ruhe hat. Ob das sinnvoll ist, das muss sozusagen die Politik entscheiden. Die ersten Versuche in diese Richtung gibt es. Ich glaube, der neue Innenminister hat sich, glaube ich, auch in diese Richtung schon geäußert, dass man das abwarten will und auch Herr Frey, glaube ich. Aber das ist eine politische Entscheidung. Man könnte das auch jetzt schon einreichen und muss das andere Verfahren nicht abwarten.
Sagt der Staatsrechtler Professor Alexander Thiele von der Business and Law School Berlin. Seit die israelische Armee nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 die Terrororganisation in Gaza mit Krieg bekämpft, hat man die Frage gestellt, was nach einem militärischen Sieg kommt. Wer in Gaza dann regiert, ob es eine Besatzung gibt oder eine Rückkehr zur palästinensischen Autonomie. Lange ließ sich die israelische Regierung dabei nicht in die Karten sehen. Seit heute ist klar, Gaza soll eingenommen und besetzt werden. Und Premier Netanyahu fasst auch Umsiedlungen und Vertreibungen ins Auge.
Hisham hat seinen Sohn auf dem Arm, während er durch schimmliges altes Brot sucht, das auf einem Müllberg liegt. Meine Kinder sind krank, ich bin krank, aber wir haben keine andere Wahl. Das Schlimmste ist, mein Kind nachts weinen zu hören, wenn es sagt, ich habe Hunger. Seit knapp 2 Monaten kommen keine Hilfsgüter in den Gazastreifen. Es fehlt an allem. Über Nacht wurden wieder mehr als 20 Menschen bei israelischen Angriffen getötet. Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation gibt es nicht. In einer nächtlichen Sitzung hat das israelische Sicherheitskabinett einen Plan für eine neue Militäroffensive im Gazastreifen beschlossen. Dieser sehe eine vollständige und dauerhafte Besetzung des palästinensischen Küstengebiets vor. Das berichten israelische Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Der Plan sehe vor, die Bevölkerung des Gazastreifens in den Süden umzusiedeln. Die stufenweise Offensive würde mehrere Monate dauern, so eine Quelle aus dem Büro von Premierminister Netanyahu. Zuvor hatte Israels Armeechef Eyal Zamir die Einberufung Zehntausender Zivilisten angekündigt. Der neue Plan wurde einstimmig vom israelischen Sicherheitskabinett verabschiedet. Angehörige der Geiseln haben ablehnend auf die geplante Ausweitung der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen reagiert. Das sogenannte Geiselforum, das betroffene Angehörige unterstützt, teilte am Montag mit, durch das Vorhaben sei jede Geisel im Gazastreifen in Gefahr. Inaf Sangauka, die Mutter einer Geisel, appellierte in einem Knesset-Ausschuss heute Morgen: Ich sage, es soll niemand zum Reservedienst antreten, und zwar aus moralischen Gründen. Es geht um unsere moralischen Grundsätze. Grundsätze, die Sie verloren haben. Ich werde immer wieder hierher kommen, um Sie an diese Werte zu erinnern. Wann bekomme ich meinen Matan zurück? Wann wird Matan wieder zu Hause sein? Regierungskreisen zufolge unterstützte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der nächtlichen Sitzung des Sicherheitskabinetts erneut den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, die Bevölkerung des Gazastreifens in Nachbarländer umzusiedeln. Gespräche mit potenziellen Aufnahmeländern würden weiterhin geführt. Der Oppositionspolitiker Avigdor Lieberman heute Morgen zu den Plänen: Die gestrige Kabinettsentscheidung, den Krieg auszuweiten, ist eine rein politische Entscheidung der Koalition. Sie schadet der nationalen Sicherheit. Das ist eine harte Realität und ich stehe mit dieser Meinung nicht alleine da. Die meisten Mitglieder des Forums, des Generalstabschefs und im Kreise des Auslands- und Inlandsgeheimdienstes teilen diese Meinung. Es ist ein Krieg für die Regierung und nicht für die Sicherheit. Dass begonnen wird, die Pläne für Gaza umzusetzen, könnte noch bis nächste Woche auf sich warten lassen. Der angekündigte Besuch des US-Präsidenten Trumps in die Region würde noch abgewartet, zitierte die israelische Tageszeitung Haaretz Regierungsoffizielle.
Hanna Resch aus Tel Aviv am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Montag.